NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Caroline Wahl, die mit zwei Romanen furios ins Schriftstellerinnenleben gestartet ist. Im vergangenen Jahr erschien 22 Bahnen, wurde gleich ein Bestseller. Eine Verfilmung ist in Planung. In diesem Frühjahr folgt dann Windstärke 17 und, was soll ich sagen, ist wieder ein hochgelobter Bestseller. Caroline Wahl, noch keine 30 Jahre alt, aufgewachsen in Heidelberg, in Rostock, wohnend, ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe es gerade schon gesagt, im Mai ist der zweite Roman erschienen. Danach, klar, das ist ja so Usus, folgte eine umfangreiche Lesereise. Sie haben unglaublich viele Interviews gegeben. Beide Bücher stehen auf der Bestsellerliste ganz oben. Einmal Hardcover, einmal Taschenbuch. Geht's?
Gut, also gut. Ich freue mich, dass es so gut läuft. Und allmählich habe ich mich irgendwie auch in der Rolle zurechtgefunden. Und ja, hoffe einfach, dass es so bleibt und werde auch dafür kämpfen, dass es so bleibt.
Ich finde es schon interessant, weil Sie ja auch offensiv immer wieder sagen, ich möchte gern mal den Deutschen Buchpreis haben. Und wenn man Ihnen auf Instagram folgt, dann liest man, dass Sie eine mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin sind. Ist das auch ein, Entschuldigung, jetzt so in Anführungszeichen, Versuch, diese Rolle dann auch wirklich anzunehmen?
Ja, ist natürlich auch immer ein bisschen Humor, aber auch ein bisschen ernst gemeint. Ich finde einfach diese Bescheidenheit, die immer so erwartet wird von uns jungen SchriftstellerInnen, doof, weil jetzt läuft's gerade und vielleicht wird's in Zukunft nicht mehr so laufen, wahrscheinlich. Und deswegen will ich das genießen und ich finde, jetzt ist irgendwie die falsche Zeit für so eine falsche Bescheidenheit und deswegen gehe ich da so ein bisschen humorvoll, offen, ehrlich ran.
Gibt's trotzdem auch so die Momente, wo Sie denken, ich muss mich jetzt erstmal zwicken? Ist wie ein Märchen?
Ja, letztes Jahr schon ein paar Mal, jetzt langsam denke ich so, nee, es soll schon so sein, ist alles gerechtfertigt und versucht es eben auch dann irgendwie zu genießen mehr und mich auch mal irgendwie zu belohnen und so.
Wie geht dann belohnen?
Zum Beispiel kauft man sich einen Wohnwagen und sagt, da schreibe ich drin, das nutze ich mir eben zum Schreiben und das war jetzt so die letzte Belohnung, auf die ich mich sehr freue. Wenn der dann irgendwo an der Ostsee steht und ich dann immer hochfahren kann zum Schreiben, so weg von allem.
Tragen Sie dann zum Schreiben auch pink oder rosa? Weil ich war schon so ein bisschen neugierig, dachte, na, in welchem Outfit kommt sie denn heute? Es gibt ja viele Fotos, wo sie wirklich knallpink tragen. Heute ein bisschen zarteres Rosa. Ist das so eine inspirierende Farbe?
Also ich mag es immer, wenn es knallt, so bunt ist. Pink und Rosa sind meine Lieblingsfarben. Und ja, ich ziehe das auch privat an. Es macht einfach gute Laune. Ich finde es ganz schlimm, es gibt ja auch diesen Trend, dass alles so beige eingerichtet ist bei jungen Menschen und die sehr beige angezogen sind und so sehr schlicht und minimalistisch. Das finde ich ganz schlimm. Ich habe einen Kleidergeschmack von einer Fünfjährigen, glaube ich, aber das bleibt auch erstmal so, weil mir das irgendwie gute Laune macht, wenn es bunt ist.
Mehr übers Bunte, übers Schreiben, über Schwestern, über Erfolg in dieser Stunde NDR Kultur à la carte mit Caroline Wahl. Jetzt gibt's erstmal Musik von Philip Glass, Truman Sleeps.
Thank you.
Alessandra Celletti mit Truman Sleeps von Philipp Glass und NDR Kultur à la carte mit der Schriftstellerin Caroline Wahl. An welchem Tag haben Sie sich zum ersten Mal so genannt?
Ich glaube schon recht früh. Ich glaube am Anfang noch verhaltener, als das Buch erschienen ist. Und dann, wo ich gekündigt habe bei meiner Stelle, die ich eben noch hatte. Ich hatte noch so einen Brotjob, den ich immer mehr reduzieren musste. Und als ich dann die Kündigung rausgeschickt hatte, dann habe ich es aber ganz laut jedem erzählt. Ja, das sind vielleicht doch so Momente, wo man sich manchmal noch zwickt, wenn man vor allem an anderen Orten ist, zum Beispiel irgendwie im Urlaubsort, wo eben nicht die Menschen sind, die einen kennen, und man dann so Leuten erzählt, dass man Schriftstellerin ist. Das ist immer so absurd.
Wie würden Sie den Satz fortsetzen? Ist ja ein beliebtes Spiel, aber Schreiben ist für mich?
Zu Hause, ja. Das habe ich jetzt auch rausgefunden und deswegen bin ich auch so dankbar. Ich war die letzten Jahre so umtriebig, bin immer umgezogen, habe eine Stelle gesucht, die irgendwie zu mir passt. Und jetzt mit dem Schreiben merke ich, dass ich so ein Stück zu Hause gefunden habe, was eben ortsunabhängig ist. Und so ein Gefühl von einem gewissen Angekommensein. Und deswegen ist es sehr schön.
Schreiben Sie täglich?
Das ist halt, das weiß man vorher nicht, dass da auch viel Orga-Kram mit. Also ich bin Schriftstellerin, aber ich schreibe auch viele Mails und muss viel organisieren, so Interviews schriftlich beantworten und so Zeugs. Deswegen fällt da auch viel Zeit für weg, aber ich versuche schon jeden Tag ein bisschen was zu schreiben oder zu konzipieren oder zu recherchieren, ja.
Und wie ist das mit Tagebuchschreiben? Also ich bin gestolpert über einen Instagram-Post, wo Sie sagen oder schreiben, Elke Heidenreich habe Sie quasi gezwungen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe mich gefragt, wie geht das?
Ja, sie hat mich nicht gezwungen. Also wir hatten ein Interview zusammen und da ging es dann irgendwie zuerst um Signieren und da war sie ganz geschockt, dass ich mit einem langweiligen Kuli signiere, weil sie das immer mit einem Füller macht, weil das irgendwie was Schöneres, Ernsteres ist. Und dann kam sie eben dazu, dass sie auch jeden Abend mit ihrem Füller in ihr Tagebuch schreibt. Und da habe ich gesagt, ich habe das früher gemacht, habe es aber jetzt, mach's nicht mehr, lass es irgendwie schleifen. Dann meinte sie, das musst du machen, das ist ganz wichtig. Die Gedanken, die man irgendwie am Tag hat, die kann man auch fürs Schreiben nutzen und so weiter. Und das muss ich wirklich machen. Und da dachte ich, ich kann das ja jetzt nicht machen, wenn sie mir das so ans Herz gelegt hat. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, so 3 Tage später so ein kleines Büchlein zu einer Lesung geschenkt bekommen in Stuttgart war das, glaube ich. Und dann dachte ich, das ist doch jetzt ein Zeichen. Und dann habe ich es wieder angefangen. Auch schon wieder ein bisschen schleifen lassen, aber ich möchte mich da auch nicht so unter Druck setzen, dass man da jeden Tag was reinschreibt. Aber ich habe es immer dabei.
Sie sind ja jetzt, ich sagte das eingangs schon, wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Quer durch Deutschland rauf, runter, von Ost nach West. Ist da so ein Tagebuch auch ein wichtiger Begleiter oder gibt es da auch viele Eindrücke, die Sie festhalten oder vielleicht ein Manuskript, an dem Sie weiterschreiben können?
Das Manuskript, ja. Also jetzt bisher, das Tagebuch war noch nicht so viel mit auf Reisen, aber das Manuskript, also mein MacBook mit dem Projekt, wo ich gerade dran arbeite, das ist immer dabei, ja. Und das gibt mir auch viel, vor allem wenn man so nicht zu Hause ist und sich manchmal auch irgendwie einsam fühlt, ist es total schön, sowas dabei zu haben, so eine Welt, in die man eintaucht und an der man arbeitet.
22 Bahnen ist ja ein absoluter Überraschungserfolg gewesen. Viel gemacht, auch von Leserinnen, glaube ich, vor allem. Also ich kann auch nur von mir selber erzählen, dass ich immer wieder gesagt bekam, kennst du eigentlich 22 Bahnen von Caroline Wahl? Musst du unbedingt lesen? Und so haben sich das Buch, glaube ich, sehr viele gekauft. Und so ist es dann schon auch ja mit Unterstützung des Literaturbetriebs, aber auch ein Bestseller geworden. In diesem Jahr eine ganz andere Situation mit Windstärke 17, wo Sie ja dann gleich schon auf einem relativ hohen Erwartungsniveau eingestiegen sind. Wenn Sie jetzt mal so die beiden Jahre vergleichen, so auch die Lesereisen, was war anders? Also wie hat sich der in Anführungszeichen Literaturbetrieb für Sie vielleicht auch vom Gefühl verändert?
Ja, letztes Jahr war es nur alles noch ganz neu. Und irgendwie noch nicht ganz echt. Also es waren vor allem kleine Buchhandlungen, wo ich gelesen habe. Es waren eigentlich fast ja, so 80% Buchhandlungen. Ich war viel in so Kleinstädten und habe eben vor allem so schön geführte Läden kennengelernt und BuchhändlerInnen. Und jetzt ist es halt irgendwie viel größer. Ich bin jetzt vor allem in Literaturhäusern. Es sind immer so um die 200 Leute, was irgendwie verrückt ist, auch mit dem Signieren. Und ich bin auch viel selbstbewusster geworden, glaube ich. Ich habe mich viel mehr in der Rolle zurechtgefunden. Ich habe da Bock, dann auf der Bühne zu stehen und zu sitzen. Aber beides hatte irgendwie so seinen Charme, würde ich sagen.
Es gibt aber vermutlich auch Momente, wo Sie denken, anstrengend, oder?
Ja. Also Deutsche Bahn, das ist halt wirklich manchmal extrem nervenaufreibend, wenn man irgendwie eine längere Zeit unterwegs ist. Und ja, abends im Hotelzimmer auch manchmal. Wenn man da so samstagabends nach der Lesung dann da drin sitzt und alle FreundInnen irgendwie zusammen unterwegs sind und man sitzt da alleine und denkt, was mache ich hier eigentlich? Es ist schon anstrengend, muss ich sagen. Vor allem für so einen introvertierten Mensch. Ich glaube, ich bin schon eine, die auch gerne sich in ihre kleine Wohnung zurückzieht und liest und rumträumt. Aber es ist auch cool. Es ist halt der Preis, den man zahlen muss.
Habe ich das richtig gesehen, dass Ihre Mutter Ihnen so ein Kuscheltier geschenkt hat als Begleitung, das auch noch Tilda heißt, also wie eine der Figuren aus Ihrem...
Ja, so, ich habe eben mich beschwert, auch, also wenn es anstrengend ist, ist natürlich die Mama immer die erste Anlaufstation zum Anrufen und dann wird gejammert. Ich glaube, Mama denkt auch, dass ich die Lesereise richtig hasse, weil ich sie eben nur anrufe, wenn es mir schlecht geht und auch immer nur das schlecht rauslasse, aber so ist es ja nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich hätte gern so ein Stofftier, das mich begleitet und Mama hat dann abgeliefert und dieses Stofftier hieß von Steif auch Tilda. Deswegen
Ach,
hat
wirklich?
Sie, ja, deswegen hat sie es ausgesucht. Aber dann hat natürlich das nächste Stofftier Ida, also sie liefert jetzt immer nach und die Armee wird größer.
Auf wie viele sind es jetzt?
Ich glaube so 5, 6 habe ich jetzt.
Und die gehen alle mit?
Nee, ich nehme immer eins mit.
Ah, okay.
Ich gehe dann am Tag, bevor ich abreise, in mein Schlafzimmer und überlege, wer mitkommt. Es sind jetzt Ida, Tilda, Knut, Trudi... Und ich habe jetzt noch einen Pelikan bekommen, der hat noch keinen Namen. Und noch einen Hase. Ja, so ist es.
Sie haben sich auch Musik gewünscht für diese Sendung Blood Flow von den Grand Brothers. Was verbinden Sie damit?
Ach so, Musik höre ich gern zum Schreiben auch. Ich kann das nicht immer gut ertragen, wenn so gesungen wird. Und dann höre ich gerne so Grand Brothers oder so. Weil man da wirklich ja so ein bisschen mittreibt und wegtreibt.
Thank you.
Blood Flow von den Grant Brothers, ein Wunsch von Caroline Wahl. Sie haben gerade gesagt, Sie hören das gern zum Schreiben, aber Sie mögen es, glaube ich, auch grundsätzlich gerne minimalistisch, oder?
Nicht? In welcher Hinsicht? Mit dem
auch beim Schreiben? Also ich habe da jetzt irgendwie eine Verbindung gesehen.
Ja, vielleicht. Also ich mag nicht so ausgeschmückte Sätze mit ganz vielen Adjektiven und Verstärkungspartikeln. Ich mag es gerne ganz roh, ungeschliffen, direkt und versuche das auch immer dieser Linie treu zu bleiben.
Weil es sind schon beide Romane, also 22 Bahnen und Windstärke 17, sehr pointiert erzählt. Und was so ein Stilmittel ist, was ich glaube ich auch wirklich nur bei Ihnen so gelesen habe, dass die Dialoge wirklich so zack, zack gegeneinander gesetzt werden, oft ohne Anführungszeichen. Da steht dann nur Tilda Doppelpunkt, Ida Doppelpunkt oder ich Doppelpunkt, wieder Tilda Doppelpunkt. Vielleicht würde ich an dieser Stelle, weil ich nicht weiß, ob jetzt wirklich alle, die uns zuhören, die beiden Bücher gelesen haben, aber die Chance ist natürlich groß. Im Mittelpunkt von 22 Bahnen steht Tilda, damals Anfang 20, die mit ihrer alkoholabhängigen, unter Depressionen leidenden Mutter und ihrer etliche Jahre jüngeren Schwester Ida in einer kleinen Stadt irgendwo lebt. Sie versorgt die Familie, jobbt neben dem Mathestudium noch in einem Supermarkt, kümmert sich aufopferungsvoll um Ida und wenn sie mal Zeit hat, geht sie ins Freibad, gerne auch mit Ida, wenn es regnet, und zieht da ihre Bahn 22 immer, wenn sie sich nicht verzählt, was aber sehr selten vorkommt, weil Tilda eben extrem strukturiert ist und ganz klare Pläne hat, was so ihren Tag angeht, weil sonst würde sie das Pensum auch gar nicht bewältigen. In Windstärke 17 steht nun Ida im Mittelpunkt, etwa genauso alt wie Tilda in Roman 1. Ein ganz anderes Temperament. Es geht los damit, dass die Mutter gestorben ist. Ida findet sie auf und ist zutiefst verstört, weil sie sich auch mitschuldig fühlt an dem Tod und flieht dann nach Rügen. Auf der Insel findet sie Menschen, die sich dann auch um sie kümmern. Auch das Schwimmen spielt wieder eine Rolle, aber ganz anders. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was Schwimmen für Ida ist. Dann wird auch schon deutlich, wie verschieden diese beiden Schwestern sind.
Ja, während Tilda ja ihre 22 Bahnen jeden Abend ganz strukturiert und ganz konzentriert schwimmt und da irgendwie so abtaucht und Kraft für den Alltag sammelt, schmeißt sich Ida jeden Morgen im Morgengrauen in die Ostsee und grault so weit, bis sie eigentlich nicht mehr kann, immer ein bisschen weiter noch und wendet erst dann. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, was sie da macht oder wieso sie es macht. Es ist irgendwie so zwischen Schmerz betäuben, aber auch irgendwie sich fühlen, das Leben fühlen, die Naturgewalt fühlen. Es ist auf jeden Fall was sehr Intensives und was sehr schwierig ist, einzugrenzen, finde ich. Es ist so irgendwie eine Suche, die, glaube ich, noch nicht mal Ida genau beschreiben könnte.
Es ist auch ein Kampf, oder? So habe ich es zumindest gelesen.
Es ist auch ein Kampf, ja. Ein Kampf gegen die Wellen, gegen sich selbst, aber auch irgendwie für sich. Und es war beim Schreiben auch mir nicht immer klar.
Wie schwimmen Sie?
Boah, ich schwimme gar nicht gerne.
Was?
LeserInnen sind immer, glaube ich, voll enttäuscht, wenn ich das sage. Aber ja, ich bin eher so eine Läuferin. Ich schwimme manchmal, wenn ich irgendwie eine Laufverletzung habe. Aber ich kann da auf jeden Fall den Kopf nicht abschalten oder die Gedanken treiben lassen. Bei mir ist da wirklich im Kopf 1, 2, 3. Also
mehr der Tilda-Style, oder?
Ja, nee, die schafft es ja trotzdem irgendwie auch im Gedanken so ein bisschen fließen zu lassen. Bei mir ist wirklich so, ich kann da das nicht. Ich konzentriere mich dann nur auf Schwimmen. Ich kann es halt auch nicht so gut. Ich bin gern am Wasser, ich bin auch gern im Wasser. Aber ich bin jetzt nicht so eine ambitionierte Schwimmerin wie die beiden Schwestern.
Und warum ist Wasser Ihnen dann so wichtig, wenn Sie auch sagen, Sie sind gerne am Wasser?
Ja, so vor allem dieser Blick aufs Meer, aber auch im Freibad. Aber der Blick aufs Meer ist es vor allem, der gibt mir extrem viel. Der erdet mich. Ich bin da gerne. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich ans Meer fahre und es mir vorher nicht so gut ging, ich überfordert war mit allem oder so, ging es mir danach viel besser. Und es ist irgendwie dieser Blick aufs Weite, nicht in Häuser, Gebäude und diese ganzen Menschenmassen, sondern einfach nur dieser Blick in diese krasse Naturgewalt, in dieses Offene. Das finde ich einfach atemberaubend schön und bin da einfach so gern wie an keinem anderen Ort.
Sie sind ja aufgewachsen in Heidelberg. Das liegt nun nicht im Verdacht, dem Meer nahe zu sein. Haben Sie dann da früher oft auch Ferien gemacht? Oder war das so eine unbestimmte Sehnsucht, die Sie auch irgendwann gefühlt haben?
Es war schon auch irgendwie eine unbestimmte Sehnsucht, weil wir auch nicht oft am Meer waren. Wir waren immer am Eiselmeer und das ist nicht richtiges
so Holland?
Meer. Ja, es ist in Holland abgedeichtes Meer, also ein Binnensee. Und ich weiß noch, dass mein Vater, glaube ich, mir das, als ich 4 oder 5 war, dann so offenbart hat. Da haben wir einen Ausflug ans richtige Meer gemacht, an die Nordsee und sind über den Deich. Und da hatte ich irgendwie gefragt, was ist denn das eigentlich? Weil es ja schon komisch ist, so eine Straße auf so einem, man sieht ja auf beiden Seiten irgendwie, ist da was? Und da hatte er es mir irgendwie erklärt, dass das abgedeicht ist und wir fahren jetzt an die Nordsee und das ist dann richtiges Meer. Und da war ich fast so ein bisschen sauer, dass ich irgendwie meinen Freunden auch immer erzählt habe, dass ich am Meer Urlaub mache. Und dann, wenn man dann die Nordsee sieht oder wo ich sie dann gesehen habe, war ich einfach baff als Kind. Das war einfach das Krasseste, was ich je gesehen habe. Und ich habe dann auch relativ früh meinen Eltern gesagt, ich wohne irgendwann mal am Meer. Jetzt bin ich ein bisschen näher. Ich möchte wirklich irgendwann mal direkt am Meer leben. Darauf arbeite ich hin. Und ja, es gibt mir total viel, allein schon hier zu sein, wenn ich irgendwie nach einer Lesereise ankomme in Rostock und die Möwen höre und eben der Blick wieder mehr ins Weite geht, dann geht's mir besser, da ist der Kopf so ein bisschen durchgepustet, ich bin da einfach gern.
Rückt es manchmal auch so die Dinge wieder zurecht, dass auch klar wird, also so geht es ja zumindest auch Ida, wie klein der Mensch eigentlich ist?
Ja, das ist, glaube ich, das Zentrale. Dass man ja wirklich, wenn man zum Beispiel so einen schlechten Tag hat und sich um ganz viele Dinge Sorgen macht, wenn man dann da sitzt und man sieht diese Wellen oder da ist dann, es ist auch mal stürmisch, da merkt man, wie klein und nichtig die Sorgen sind, was es für viel größere Probleme gibt. Und das ist, glaube ich, das Wesentlichste.
Sarah Band oder Sarah Bande aus dem Album Unsent Love Letters, Meditation nach Exerti von Tamara Enner-Zislowska. NDR Kultur à la carte mit Caroline Wahl. Wir haben gerade drüber gesprochen, wie klein der Mensch sich fühlen kann angesichts der Natur, vor allem angesichts der ja endlos erscheinenden Weite des Meeres. Das zeigt ihm einerseits, dass er klein ist und andererseits auch wie klein seine Probleme vielleicht sein können. Was für Geschichten wollen Sie eigentlich erzählen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich die Welt darstellen möchte, so wie ich sie mir auch ein bisschen vorstelle und wünsche. Dass ich zum Beispiel mir wünsche oder darauf hinarbeite, dass ich auch so ein Mensch bin wie Knut oder Marianne.
Ja. Knut und Marianne, das ist das ältere Ehepaar, eigentlich Großelternersatz, könnte man sagen, auf Rügen, das eben Ida bei sich aufnimmt und ihr zeigt, wie sich Kindheit vielleicht auch hätte anfühlen können, wenn man behütet aufgewachsen wäre oder wenn sie behütet aufgewachsen wäre.
Ja, eben genau, dass ich so ein Mensch bin, der auch so eine Ida aufnehmen würde und dass ich auch diese Werte, die ich vertrete, auch so ein bisschen natürlich beim Schreiben irgendwie darstelle, kanalisiere und dass ich davon erzähle, was mir selbst auch wichtig ist und mir das immer wieder vor die, also mein eigenes Schreiben mir das auch immer wieder vor die Augen führt, nämlich sich gegenseitig beschützen, aufeinander aufpassen und dass man eben auch aus schwierigen Zeiten immer wieder rauskommt.
Weil es sind ja schon immer versehrte Figuren, also bei Ida und Tilda ist es klar, sie wachsen eben beide mit dieser schwer alkoholabhängigen und depressiven Mutter auf, Väter nicht vorhanden, Großeltern, sonstiges Umfeld auch nicht. Aber auch die Männer, die ja dann noch eine Rolle spielen, also Viktor für Tilda, dann jetzt in Windstärke 17 live für Ida, sind ja auch mit Blessuren groß geworden. Könnte man jetzt mal so ein bisschen plakativ formuliert sagen, sie wollen so das Kleine zeigen, wo wir im Alltag auch miteinander gut umgehen können und nicht unbedingt die große gesamtpolitische Problemlage, von der im Moment ja wahnsinnig viel die Rede ist?
Auf jeden Fall, ja. Ich möchte und ich glaube, ich kann auch am besten dieses Kleine erzählen und darum geht es mir. Also die meisten Menschen haben ja irgendwie ihre Kämpfe, die sie kämpfen. Manche größere, manche kleinere. Und ich will irgendwie zeigen, dass es trotz allem immer schön da draußen ist und dass man die kleinen Dinge schätzen muss. Und ich könnte und will zurzeit auch nicht so den Bogen so weit spannen oder einen politischen Roman oder so schreiben, weil ich glaube, das, was mir am leichtesten fällt und am meisten Freude bringt, ist eben von diesen kleinen Dingen zu erzählen und in diesen kleinen familiären Raum einzutauchen.
Das ist ja etwas, was sehr gut funktioniert. Die Leserinnen, also es sind ja vor allem Frauen, glaube ich, weiß nicht, wer bei Ihnen im Publikum sitzt, bei den meisten Veranstaltungen ist wahrscheinlich das Gros weiblich, sind begeistert, die Kritik ist auch begeistert. Es gibt dann so ganz wenige, die dann mal so anmerken, na ja, also das sei ja so eine Art Wohlfühlliteratur und sie würden eben so diese Happy Endings anbieten. Wie gehen Sie mit sowas um? Also beschäftigt Sie das überhaupt?
Also es kommt immer drauf an, ob ich die Kritik, wenn ich sie lese, ob sie gut geschrieben ist und dass ich die Punkte verstehe. Und wenn sie, wie in diesem Fall, man gar nicht genau weiß, was die Rezensentin sagen möchte, dann finde ich es eher lustig und frage mich, was sie damit kompensiert. Aber es ist doch geil, auch wenn man irgendwie, also wenn so irgendwie in einem Nebensatz es heißt, dass ich die neue Rosamunde Pilcher bin, dann denke ich, was will man mehr? Also ja, ich kann das, glaube ich, ganz gut wegstecken in diesen Fällen und freue mich auch oft über die Kritik, weil sie irgendwie Sachen sagt, die irgendwie cool sind. Und außerdem, ich denke, wenn man schafft, über diese Themen wie Krebs oder Krankheiten, Tod und so einen Text zu schreiben, der als Wohlfühlprosa bezeichnet wird, dann ist es ja auch irgendwie, muss man auch erstmal schaffen.
Haben Sie denn Vorbilder? Also ich bin jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen, dass Rosamunde Pilcher Vorbild ist.
Ja, sie hängt ganz groß über meinem Bett als Poster.
Also von der Pink-Ausstattung könnte das passen, aber ja, ernsthaft.
Nee, ich habe keine Vorbilder. Also ich lese total gerne und habe auch Literaten, die ich sehr schätze, aber ich möchte meinen eigenen Weg finden. Freue mich eher daran, was so für neue Texte rauskommen, auch vor allem von jungen SchriftstellerInnen. Von daher eifere ich jetzt niemandem nach.
Wie sind denn dann eigentlich Tilda und Ida in ihr Leben gekommen? Waren die auf einmal da? Oder ich meine, die Frage nach Vorbildern erübrigt sich, denke ich.
Ja, also wenn man es dann als Vorbild bezeichnet, also ich habe schon damals so als Jugendliche voll gerne Angelika Klüssendorf, das Mädchen und so gelesen. Vor allem wegen diesen Heldinnenfiguren, von denen die Geschichten erzählen. Es waren so junge, harte, hartwirkende, kühle, berechnende junge Frauen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die auf den zweiten Blick sowas ganz Zärtliches auch haben, Verträumtes, Liebevolles, was sie eben nicht so oft offenbaren. Und ich glaube, es war schon so ein Wunsch, da auch so eine coole Heldin zu schaffen. Und dann habe ich mir eben überlegt, wie meine Heldin so ist, was sie so macht, wie so ihre familiäre Situation aussieht. Und dann war Tilda da. Ich habe mir eben überlegt, wie ihr Alltag ist. Und dann habe ich sofort angefangen zu schreiben und ihren Alltag zu schildern. Und dann war die Geschichte irgendwie, dann floss sie so raus.
Darüber können wir gleich gerne noch weitersprechen. Es gibt noch einen weiteren Musikwunsch von Ihnen, Moldau. Allerdings nicht, wie jetzt wahrscheinlich viele denken, von Smetana, sondern von Christian Löffler.
Ja, also der spielt auch im Windstärke 17 eine Rolle. Mhm. Es geht ja um Ida und Marianne. Und Marianne ist eben eine Rentnerin und Ida ist die junge Frau, von der der Roman erzählt. Marianne nimmt Ida irgendwann bei sich zu Hause aus, weil es Ida nicht so gut geht. Und sie sitzen dann eben zusammen im Wohnzimmer und Marianne zeigt ihr die Moldau, die echte Moldau, die sie gerne hört, wenn die Gedanken im Kopf zu laut sind. Und Ida zeigt Marianne eben dann die elektronische Vertonung von der Moldau von Christian Löffler. Und ich höre die eben auch gerne, beide. Und weil es eben auch in dem Roman eine Rolle spielt, dachte ich, das muss doch eigentlich kommen.
Kommt jetzt.
Thank you.
Die Moldau in der Variante von Christian Löffler, auch das ist ein Wunsch von Caroline Wahl, die bei mir zu Gast ist in dieser Stunde. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie Tilda und Ida quasi entstanden sind. Also Tilda war zuerst da. Sie haben aber auch immer gesagt, sie wollten eine Figur, die erstmal mit ihnen relativ wenig zu tun hat, richtig?
Ja, voll. Also in der Zeit vor allem, da ging es mir nicht gut. Da hatte ich wirklich keinen Bock, mich noch mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und Schreiben bedeutet für mich zum jetzigen Zeitpunkt eben vor allem so neue Räume zu entdecken, neue Figuren zu schaffen, mit denen irgendwie die Welt zu erkunden. Und deswegen finde ich es so aufregend. Und ich glaube auch, dass mein eigenes Leben eigentlich viel zu lahm ist. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich darüber schreiben soll. Und noch so einen Roman von einer Endzwanzigerin, die sich um sich selbst dreht, braucht man, glaube ich, nicht.
Ich würde gerne noch mal gucken in die ganz konkrete Situation, in der der Roman entstanden ist. Also Sie waren zu dem Zeitpunkt ja noch keine Schriftstellerin, geschweige denn Bestseller-Autorin, sondern haben für Diogenes gearbeitet in Zürich. Wie ist dann dieser Impuls entstanden, plötzlich, ich schreibe jetzt auch einen Roman?
Ja, kurz vor Zürich, also nach meinem Volontariat in einem anderen Verlag in Stuttgart, also da ist so der Wunsch entstanden, dass ich doch gerne schreiben würde oder es mal probieren will. Und dann dachte ich, ich würde mich gerne in Leipzig und Hildesheim bewerben, eben an diesen Schreibinstituten. Und habe das auch gemacht und gleichzeitig mich auch in Zürich beworben bei dieser Stelle, die doch sehr vielversprechend klang. Und dann hatte ich von Leipzig eine Absage, von Hildesheim eine Einladung zum Gespräch. Und dann hatte ich mich aber irgendwie für Zürich entschieden und dachte, ich starte da jetzt meine Verlagskarriere. Und dann war ich eben in Zürich und es war richtig scheiße. Der Job war kacke und ich fand die Stadt doof und bin da überhaupt nicht angekommen. Und mir ging es nicht gut. Und dann dachte ich, ich nutze doch jetzt die Zeit, schreibe trotzdem, schreibe jetzt einen Roman. Es war so ein Impuls an einem Wochenende und dem bin ich dann irgendwie gefolgt. Und dann habe ich da 22 Bahnen geschrieben.
Woher wussten Sie, dass es wirklich gut ist?
Das wusste ich natürlich nie so ganz, aber ich habe schon relativ früh, ich wusste eben, weil ich im Verlag gearbeitet habe, wie es so der Hase läuft und wusste, ich brauche eine Agentur, habe dann eben schon die ersten 6 Seiten, glaube ich, gleich eine Agentur geschickt und die meinten sofort, ich soll dranbleiben und haben dann auch relativ früh mir zugesagt, dass sie mich vertreten und dadurch hatte ich eben so eine gewisse Sicherheit, dass es jetzt nicht so ein Projekt ist, was komplett zum Scheitern verurteilt ist. Das hat mir, glaube ich, sehr viel gegeben und dann wollte ich es eben auch schnell schaffen.
Es war ja dann auch noch so, dass es einen richtigen Bieterwettstreit gab, glaube ich, bei den Verlagen und sie mit einer doch erklecklichen Vorschusssumme da rausgegangen sind. Hat sie da auch jemand beraten? Oder wie macht man das? Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor. Dann die Agentur?
Ja, also das war schon eine krass, also es waren so 2 Sommerwochen, im Juli war das. Da war ich auch gerade bei meiner Familie in der Heimat. Das war wirklich eine ganz absurde Zeit. Das war wirklich fiebertraumartig. Das war auch das erste Mal, wo ich gecheckt habe, dass das doch was Größeres werden könnte. Also, dass das irgendwie von vielen Leuten als besonders empfunden wird. Und man spricht viel. Ich habe ganz viel mit meiner Agentin telefoniert in der Zeit. Das Lustige war immer, wenn ein neues Angebot kam. Also, es kommt dann immer so am Anfang zunächst eben die Verlage sagen erstmal, dass sie dabei sind und geben so ihr erstes Angebot. Und immer wenn so ein Angebot kam, war ich irgendwie mit meinem Papa Tennis spielen. Das war so lustig, weil ich mit meinem Vater jetzt nicht so, wir reden jetzt nicht so krass über Gefühle und so weiter und kommunizieren eben eher so über Sport. Und dann waren wir immer Tennis spielen und dann kam wieder so ein Anruf oder eine Nachricht und ich kam überhaupt nicht klar und mein Vater kam auch irgendwie nicht klar, was da gerade passiert. Und irgendwie denke ich jetzt immer an diese Zeit, an diese warmen Juni-Juli-Wochen, wo ich mit Papa Tennis spielen war und irgendwie ein Angebot nach dem anderen kam.
Welche Rolle spielt Familie für Sie? Also offensichtlich eine ziemlich große. Also ich bin ein bisschen gestolpert auch über die Widmung in den beiden Büchern. Also das erste ist Ihrer Mutter, das zweite dem Vater eben gewidmet. Und da steht da nicht für meine Mutter, meinen Vater oder der Name, sondern für meine Mama, die immer da ist und für Papa, hab dich lieb.
Familie ist auf jeden Fall, die spielt eine zentrale Rolle in meinem Leben. Also Schreiben und Familie, würde ich sagen. Natürlich gibt es immer so Schwierigkeiten und auch in der Kommunikation zwischen Kindern und Eltern, aber letztendlich weiß ich, dass ich da immer zurückkehren kann, dass ich dort immer willkommen bin und dass die auch immer da sind, wenn ich Probleme habe und vor allem auch, ich habe 3 Geschwister, wir haben jetzt alle unsere eigenen Leben gegründet irgendwo, haben unseren Job und so. Aber es ist so schön, wenn dann alle wieder daheim sind und alle wieder Kinder sind und dieser Bund auch zwischen den Geschwistern. Und ich habe die ganz doll lieb und ich werde die auch, vor allem meine kleine Schwester, immer beschützen, wenn irgendwie jemand der wehtut oder so. Ich bin sehr dankbar für meine Familie und das habe ich irgendwie auch beim Schreiben gemerkt, dass ich irgendwie wirklich Glück habe, dass ich so einen Hafen habe, wo ich immerhin zurückkehren kann.
Ich muss nochmal auf Instagram zurückkommen. Da bin ich gestolpert über etwas, was Sie geschrieben haben und was ich noch nicht so richtig zusammenkriege mit den Eindrücken, die ich jetzt hier so im Gespräch sammle oder auch in der Vorbereitung schon gesammelt habe. Da schreiben Sie, Sie seien zornig, wild und maßlos und deswegen habe Ihre Oma von Ihren zahlreichen Enkelkindern Sie am wenigsten gemocht.
Ja.
Echt?
Ja, ich bin schon, also ich bin wütend und zornig und konnte auch als Kind oft meine Umwelt nicht so richtig verstehen, meine Rolle darin, auch wenn so viele Dinge passieren. Ich kam da einfach nicht so mit klar und da war einfach immer so viele Gefühle in mir drin, die irgendwie ausbrechen wollten. Meine ostpreußische Oma, die kam da natürlich nicht so mit klar und wir sind immer wieder aneinander geraten, aber jetzt denke ich, irgendwie habe ich einen Weg gefunden, mit diesen ganzen Emotionen, zum Beispiel übers Schreiben, klarzukommen. Und ja, und ich finde auch Zorn und Wut, also nicht Zorn und Wut mit Gewalt verbunden, aber Zorn und Wut auf bestimmte Dinge ist auf jeden Fall eine gute Emotion. Also man muss zornig und wütend sein, wenn was ungerecht ist, wenn was doof läuft, wenn Menschen scheiße sind.
NDR Kultur à la carte mit der Schriftstellerin Caroline Wahl. Das Trio Sadik spielte America aus West Side Story Fantasy von Leonard Bernstein in einer Fassung für Klaviertrio. Caroline Wahl, wir haben jetzt ganz viel schon übers Schreiben, auch übers Leben, um ein ganz großes Wort zu verwenden, gesprochen. Sie sind ein bisschen auch ein Unruhegeist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bin sehr umtriebig und unruhig und unausgeglichen oft.
Ist das auch ein Grund, weshalb Sie jetzt Rostock schon wieder verlassen werden? Also Sie wohnen noch nicht mal 2 Jahre hier, haben uns ja schon vorhin erzählt, dass Sie unbedingt hierher wollten, auch wegen der Nähe zum Meer. Und das war's jetzt schon wieder?
Ja, jetzt ziehe ich weiter nach Kiel und gucke mir eine andere Stadt an. Ja, ich bin sehr umtriebig, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auch das Schreiben so als eben zu Hause gefunden habe, weil ich irgendwie immer denkt, dass ich mir doch noch mal was anderes anschauen muss oder doch noch mal was anderes probieren muss. Und ja,
Und warum dann jetzt Kiel?
Also mit Kiel habe ich schon länger geliebäugelt, weil ich die Stadt cool finde. Ich wollte auch mal einen Master machen, habe mich dann eben für Berlin entschieden und bin da immer voll gerne. Ich finde auch schon allein, dass man irgendwie vom Stadthafen aus die Öffnung zum Meer sieht, das reicht mir schon als Grund, dahin zu ziehen. Und ich wollte es mir jetzt einfach mal angucken. Ich bin jetzt komplett ortsunabhängig und es gibt ja gar nicht so viele Städte an der Küste. Lübeck finde ich zu schick und Kiel finde ich ganz cool. Und jetzt dachte ich, gucke ich mir Kiel an.
Und wie lange so? Gibt es eine Prognose?
Nö, ich bleib da jetzt erstmal so lange, wie es mir gefällt.
Na, wir sprechen uns dann vielleicht in 2 Jahren wieder. Mal gucken, wie die Situation dann ist. Wie ist es denn literarisch? Also ich meine, Sie haben jetzt 2 Bücher geschrieben, 22 Bahnen, Windstärke 17, über 2 Schwestern. Ich nehme mal an, deren Geschichte ist jetzt für den Moment wahrscheinlich auserzählt. Wollen Sie da dann auch jetzt neu aufbrechen?
Ja, jetzt kommt was ganz anderes. Nicht mehr die Schwestern, auch sprachlich was anderes, würde ich sagen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig darauf, dass das rauskommt. Und ich glaube, das gibt einen Knall.
Das ist jetzt natürlich, wahrscheinlich werden Sie kaum etwas verraten, aber wieso Knall?
Ja, wird einen Knall geben, darf ich nicht verraten, aber das reicht ja schon als kleiner Spoiler.
Wie lange müssen wir auf diesen Knall warten?
Ja, ich hoffe Herbst 25.
Und war es leicht, so jetzt den neuen Stoff auch zu finden?
Nö, es war auf jeden Fall hart. Also es war auf jeden Fall leichter, Windstärke 17 zu schreiben, in dem Kosmos zu bleiben. War auf jeden Fall, glaube ich, gut für einen zweiten Roman, aber das war jetzt auf jeden Fall härter, da auch für einen anderen Stoff irgendwie. Ist ja was komplett Neues dann und man ist dann auch oft auf Irrwegen oder versucht irgendwie eine Sprache dafür zu finden, was man eben erzählen will. Und deswegen ist es, also es ist hart, ja.
Was bringt der Sommer sonst jetzt noch so? Also Sie haben ja uns eingangs schon von dem Wohnwagen erzählt, ja, der, glaube ich, auch als Knutschkugel geführt wird von der Firma, so ein kleiner Runder.
Ja, es ist doch ein bisschen größerer. Ach so. Also es ist ein kleiner, aber es ist nicht diese Knutschkugel geworden. Das ist tatsächlich das, was der Sommer noch bringt. Also der wird demnächst abgeholt und dann stelle ich mir den nach Holland und da wird da ordentlich geschrieben, ja.
Wir sind gespannt und warten freudig auf den Knall, dann hoffentlich in gut einem Jahr, Herbst 25. Überbrücken können all die, die Sie noch nicht gelesen haben, mit den Romanen 22 Bahn und Windstärke 17 sind bei Dumont erschienen. Windstärke 17 konnten Sie ja auch auf NDR Kultur in Am Morgen vorgelesen hören. Dankeschön.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de oder in der ARD Audiothek.